Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Naja, Software Engineering, wir merken heute dann wieder, dass es gar nicht mehr so rein nur Software Engineering ist, sondern auch alles andere an interessanten Informationstechnologien und das selbst dann im weitesten Sinne verstanden. Kann auch gar nicht anders sein in Zeiten der New School of IT, wo alles Mögliche aus fachlicher und technischer Innovation zusammenwächst, stellen wir uns auch den neuen Themen, ohne dass es unmittelbar Software Engineering sein muss. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast habe, nämlich den Marc Zimmermann, der schon zum zweiten Mal dabei ist. Der Marc ist Head of the Centers of Excellence for Mobile bei der ENBW. Da stellt sich die Frage, worüber reden die denn heute? Die haben doch schon mal über Mobile und die Bedeutung geredet. Marc, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, Wiederholungstäter zu sein.
Das ist schön, hat ja beim ersten Mal gut geklappt. Und heute reden wir über Apple Intelligence. Und da überlasse ich gleich dir das Feld, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, den Weg und die Brücke zu erklären von Mobile und Artificial Intelligence zu Apple Intelligence. Mal so zur Einordnung und als Partyfrage nachts um 12.
Ich wollte schon gerade sagen, das letzte Mal durfte ich nachts um 12 beim Bierchen etwas erklären und dann werde ich das doch heute wiederholen. Die Hörer unter uns, die ein iPhone ihr eigen nennen, kennen vielleicht eine Funktionalität, die als intelligenter Assistent vorgestellt wurde, Siri. Ich sag's mal so rum, intelligenter Assistent ist, wenn man darunter eine begriffsstutzige Person meint, bei Siri durchaus das richtige Wort gewesen. Denn wenn man sich mit Siri unterhielt, sollte sie einem viele Aufgaben erledigen. Aber mehr als ein Tee-Timer, ein Wecker für morgen früh. Beim Anlegen von Terminen wurde es schon schwierig, zumindest mal in deutscher Sprache. Und nachdem jetzt überall verschiedenste Stilblüten entstanden sind, Google Gemini, ChatGPT von OpenAI, kam auch Apple mittlerweile auf seiner Entwicklerkonferenz in diesem Jahr auf die Bühne, hat ein KI-Modell vorgestellt, das Intelligenz bringen soll und unter anderem die begriffsstutzige Siri zu einem echten Schlauerle in deiner Hosentasche machen soll. Und so kamen wir, weil wir uns mit mobiler App-Entwicklung beschäftigen, auch zu dem Thema Apple Intelligence. Was wohlgemerkt eine geile Abkürzung ist, ne? Apple Intelligence, AI. Wenn in 10 Jahren irgendeine Generation unter AI nachgoogelt, ob die dann noch Artificial Intelligence findet oder Apple Intelligence, das werden die Geschichtsbücher zeigen.
Aber schon spät dran, oder? Also Apple war spät dran. Man muss jetzt mal gucken, ab wann man die Siri-Ampeleien als intelligent einschätzt, aber im Verhältnis zu den anderen Big Tech war doch das, was da jetzt an die Rampe geschoben wird, ein bisschen spät. Und was heißt schon an die Rampe geschoben? Bisher gibt es bei uns ja noch gar nicht so richtig, oder?
Also das sind ja ganz viele Dinge, die du da gerade ansprichst. Also ja, Apple war kein First Mover, wie man das so schön sagt. Aber sind wir mal unter uns ehrlich, das waren die noch nie. Das waren die mit dem iPod nicht, die waren nicht der erste MP3-Player, die waren noch nicht das erste Smartphone, die waren noch nicht das erste Tablet und noch lange nicht der. Also die waren immer, ich sag mal, wenn es schon abgehangen war und sie quasi ihren Feenstaub drauflegen konnten, wir machen es einfacher zugänglich. Und so machen sie es mit Apple Intelligence ja auch. Du musst keine Prompts schreiben, wie man es vielleicht von ChatGPT kennt, generiere mir etwas und schreibst zeilenweise Code runter, damit am Ende vom Tag was Akzeptables vom KI-System ausgeliefert wird. Sie integrieren, so machen es ja sehr benutzerfreundlich. Aber wie du schon sagtest, es ist ja Stand heute, also weltweit noch nicht verfügbar. Es gibt es offiziell als Beta in den Vereinigten Staaten. Das haben die sehr stark an die Landesgrenze von Amerika gedongelt. Es gibt allerdings, wer sich mit dem System auskennt, Mittel und Wege, ist, ich sage jetzt mal, zu aktivieren. Und so habe ich auch auf meinem Telefon Apple Intelligence am Start. Nur in Englisch. Aber das, was ich vorhin sagte, ne, wenn ich jetzt sagen möchte, mache mir einen professionellen Text, formuliere mir das um, fasse mir etwas zusammen, das kann ich jetzt mit einer schönen UI tief in mein Betriebssystem integriert heute schon ausprobieren.
Dann kennst du schon. Dann erklär uns mal die Unterschiede. Was ist denn der Unterschied zwischen Apple Intelligence und anderen KI-Systemen, also anderer Hersteller?
Ich finde den Ansatz, den Apple gewählt hat, ziemlich spannend. Apple hat ja viele Jahre lang hervorgetragen, dass wahrer Datenschutz so funktioniert, dass es auf den Geräten selbst passiert und eben nicht in einer Cloud. Und das, was Apple vorgestellt hat mit Apple Intelligence, ist wie so ein Schalenmodell. Die haben Modelle, die sie uns anbieten, in Beta, wie gesagt, teilweise vorhanden, ansonsten noch in Ankündigung. Die funktionieren auf dem Gerät selbst. Wenn ich also sage, schreibe mir etwas um, dann funktioniert es auf dem Gerät. Wenn ich sage, fasse mir eine Webseite zusammen, dann ist das in der aktuellen Beta so, dass das auf dem Gerät nicht funktioniert. Da brauchen Sie die Cloud. Dann nehmen Sie Ihre eigene Cloud für, nennen Sie Private Cloud Compute. Und Sie haben einen sehr ausführlich über sehr viel Zeit auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt, wie wird denn da der Datenschutz gewährleistet? Also wir haben eigene Hardware in der Cloud, wir haben eigene Vorgaben, wie Daten dort verarbeitet werden. Wenn ich als Telefon eine Anfrage an die Cloud stelle, weil ich meinen Anwender nicht bedienen kann, dann sind die Daten nur während der Verarbeitung dort. Sie werden im Anschluss direkt gelöscht. Es werden Anonymisierungsverfahren eingesetzt, damit kein Rückschluss auf mich als Person verfolgt werden kann. Administratoren haben in der Cloud viel weniger Zugriffe, bis gar keine Zugriffe. Es gibt kryptografische Validierungsverfahren, damit damit das Gerät des Anwenders weiß, es redet auch mit der richtigen Cloud. Das Ganze lässt sich auch öffentlich einsehen von Sicherheitsforschern, so dass man auch, ich sage jetzt mal, ein gewisses Vertrauen in diese Cloud haben kann. Und diese Cloud muss dann all das beantworten, wozu das Gerät quasi selbst nicht in der Lage ist. Und wenn dann noch was übrig bleibt, was auch die Apple Cloud nicht kann, hat Apple seine Architektur so aufgebaut, dass sie sagen, sie unterstützen, erster Partner ist OpenAI, Dritthersteller. So dass ich sagen kann, okay, das kann ich als Cloud nicht beantworten, als Apple Cloud, dann kann die Anfrage auch, wenn der Anwender das speziell freigibt, an OpenAI weitergegeben werden. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was Apple da angekündigt hat, und wenn man sich mal anschaut, wie mächtig Apples eigene Modelle eigentlich schon sind, könnte man da allerdings auch noch was drin lesen, nämlich nicht nur, dass Apple die Anfrage weitergibt, wenn es sagt, oh, das Weltwissen habe ich nicht, das hat vielleicht ChatGPT, ich frage mal ChatGPT, sondern dass Apple dann auch anbietet, ChatGPT zu fragen, wenn die Gefahr der Halluzination zu hoch ist. Mhm. Weil Apple, das ist jetzt meine Meinung, wird ein Teufel tun, dass irgendein Rezept oder irgendein Bombenbau oder irgendetwas aus Versehen rausflutscht und drunter steht, generiert von Apple Intelligence. Das werden die unter keinen Umständen wollen. Ja? Das werden die nicht wollen.
Ist ja trotzdem noch ein bisschen paradigmatischer Wechsel. Apple steht ja eher für die Closed-Shop-Systeme, alles perfekt aufeinander eingespielt und eingestellt, mit gutem Transfer zwischen den Endgeräten. Und jetzt ein Foundation-Model darunter, das vielleicht nicht für alles reicht. Und eine Öffnung zu einem anderen Foundation Model möglich macht und vielleicht dann ja sogar zu anderen Services, die im ganzen Kontext generell dazu wachsen. Also wenn man jetzt an Numerik denkt oder andere Funktionen, die nicht originärer Bestandteil der Large Language Models sind. Das ist ja so ein bisschen was Neues jetzt für Apple, oder?
Also ich glaube auch, dass das auch einer der Mitgründe war, abgesehen davon, dass ich persönlich auch glaube, dass sie den Trend ein bisschen verschlafen hatten, dass sie da sehr viel Zeit rein investiert haben. Wie kriegen wir das denn hin, eine Architektur aufzustellen, der man trotzdem noch dasselbe Vertrauen geben kann, wie bei der Verarbeitung on-device. Das ist das eine. Und das andere, was du meintest,
das ist ja ein hoher Anspruch. Das ist gerade für Apple ja auch ein ganz hoher Anspruch, finde ich.
Ja, genau. Ist ja auch ein großes Verkaufsargument bisher gewesen. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch riesige Plakate, wo auch immer draufsteht, vor allen Dingen im Ausland, wie wichtig Datenschutz denn dann doch ist. Und das wird halt auch dadurch spannend. Ich glaube, China war es, die gesagt haben, ja, mit OpenAI, ihr könnt uns mal. Da gibt es auch schöne KI-Modelle aus unserem Reich der Mitte. Bindet die bitte an, anstatt OpenAI. Daran siehst du auch, dass die Architektur schon offen ist, auch für andere KI-Systeme, ich sage jetzt mal, eine Anbindung zu schaffen. Aber Apple geht halt wirklich den Weg und sagt, okay, es gibt eine Warnmeldung, sinngemäß. Also ich kann dir einfach nicht beantworten. Möchtest du, dass ich das an OpenAI gebe? Ja, ja, ja. Und wenn du es dann bestätigt hast, steht auch unten drunter, OpenAI hat das beantwortet. Damit bloß nicht, wenn einer, wie gesagt, den Screenshot macht, sagt, die Halluzination oder was auch immer da generiert wurde, kam aus Apples eigener Feder.
Gut, dann lass uns doch mal drauf gucken, was denn die Vorteile für den Nutzer sind. Also ganz konkret, wenn man auf die gängigen Apple-Services guckt, als erstes fällt einem Siri ein, ist klar, aber meinetwegen auch irgendwelche anderen, da fällt einem auch noch vieles andere ein, es geht ja viel um Text und Bild. Welche konkreten Verbesserungen sind denn absehbar oder schon verfügbar?
Also in der Beta heute sind die sogenannten Schreibwerkzeuge enthalten. Wie gesagt, eigentlich in Amerika, mit ein paar Kniffen kriegt man das auch in Deutschland zum Fliegen. Die helfen dir dabei, Dinge besser zu verstehen, weil sie dir zusammengefasst anders aufbereitet werden. Du kannst Sachen umschreiben lassen, so nach dem Motto, ich war vielleicht etwas flapsig, ich möchte, dass das professioneller klingt. Und was du, wie gesagt, bei anderen Tools mit umständlichen Prompts, umständlichen Anführungszeichen hast, machen die halt jetzt, wie sie so schön sagen, for the rest of us. Es ist einfach integriert. Du drückst einen Knopf und auf einmal ist es hübsch, auf einmal ist es lesbar, auf einmal ist es zusammengefasst. Und das Ganze bieten sie, wie gesagt, heute für Schreibwerkzeuge und morgen auch für beispielsweise Bilder. Das heißt, wenn du Dokumente erstellst, kannst du sagen, so und unter dem Text oder neben dem Text füge bitte ein passendes Bild ein. Oder du hast eine Strichzeichnung selbst gemalt. Also ich weiß nicht, wie du malst, aber meine Zeichnungen sind wie meine Handschrift. Sie könnten in der Ägyptologie sicherlich Verwendung finden, aber nicht im Berufsalltag. Wertvolles Feedback. Also ich strahle keine Professionalität mit meiner Handschrift und mit meiner künstlerischen Fähigkeit aus. Machen wir es mal so rum. Und mit Apple Intelligence kannst du halt auch die hässlichste Zeichnung versuchen, nochmal in eine gute Zeichnung zu überführen, die auch zum Inhalt passt, weil der Text analysiert wird, das, was du gezeichnet hast, analysiert wird und das versucht wird, zusammen in ein neues Bild zu packen. Und das Ganze, ohne dass du merkst, wann ist es denn jetzt KI und was ist eigentlich ein Standardknopf in meinem Betriebssystem? Es ist einfach nahtlos im Betriebssystem integriert bzw. wird integriert. Und diese Einfachheit, das ist, glaube ich, das, was tatsächlich für die Anwender nachher eine Rolle spielt, weil ein Feuerwerk abzuschießen, so nach dem Motto, guck mal, ich kann hier Stimmen imitieren, ich kann Fake Deepfakes machen, ich kann keine Ahnung was machen. Das ist ja alles nicht Apple. Aber dieses Integrieren, dieses leicht zugänglich machen, das ist, glaube ich, etwas, wo sie tatsächlich eine große Stärke ausspielen können, auch wenn sie sicherlich gegen die Modelle, die Gemini und Co. vielleicht in einer Endausbaustufe dem Kunden heute anbieten, vielleicht auch überfordern würden. Und sie machen es halt einfach.
Da sind wir dann bei Image Playground und Genmoji oder
wo genau, sind wir bei den, wir sind da bei Image Playground und Genmoji, genau. Image Playground kannst du dann halt on-device auf deinem Gerät Bilder generieren lassen. Damit wirst du keinen Papst in Bomberjacke mit Pistole generieren können. Damit wirst du dann halt konformere Bilder, die halt, ich sag jetzt mal, weniger verfänglich sind, generieren können. Aber halt alles auf dem Gerät. Und wenn du zum Beispiel jetzt, weil du Genmojis angesprochen hast, du schreibst jetzt irgendeinem Bekannten, lass uns heute Abend Pizza essen gehen und kannst halt darunter sagen, okay, ich möchte jetzt da ein Emoji mit Cowboy-Hut und Pizza vor der Nase und dann wird halt dieses Emoji generiert. Das iPhone bekommt es dann wie ein Emoji gezeigt, ein Android-Phone und ein anderes Gerät kriegt das halt einfach als Bild mitgeschickt.
Ja, nette Spielereien zumindest mal. Ja.
Nette
Spielereien. Und bei den Textdingen ja womöglich auch mehr. Jetzt müssen wir vielleicht einmal jenseits von Apple Intelligence gucken, so insgesamt auf die Allerweltstauglichkeit in den einfachen kleinen Texten, die man ja gerade auch mobil so von sich gibt, also Nachrichten, Notizen, sonst was. Glaubst du, dass da Gen-AI tatsächlich auf Dauer einen massiven Einfluss haben wird? Also ich dachte, warum ich frage, sonst kann man es gar nicht verstehen. Also wenn ich dann irgendwie mal eine Mail umformuliere, habe ich bisher immer dann Ahnung, naja, ganz so, wie ich schreiben würde, ist es dann doch nicht. Und wenn ich dann überlege, naja, wie oft möchte ich es denn, wie oft ist das egal, dass es nicht ganz so ist, wie ich sonst schreibe? Dann bleibt nicht so viel übrig. Dann gehe ich doch immer noch mal dran. Das kann natürlich das Problem eines alten weißen Mannes sein und die Variabilität wird einfach ein bisschen größer in Zukunft. Aber so ein bisschen Skepsis bleibt mir mehr trotzdem.
Also du merkst es ja heute auch schon, wenn du eine Mail kriegst und die Mail beginnt mit, ich hoffe, die Mail erreicht sie bei bester Gesundheit. Dann denkst du, ChatGPT, ja, genau. Da bist du wieder. Ja? Ja, beim Schreiben von Mails hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, wie häufig du überhaupt auch auf sowas wie einem mobilen Gerät das machst. Ich meine, Apple Intelligence ist ja nicht nur auf dem iPhone, ist auch auf dem iPad, klar. Auf dem Mac.
Punkt.
Ist es systemweit, ja, also nicht wie vielleicht bei anderen Systemhäusern, hier Copilot, ne, nur in den Microsoft-Produkten. Das ist halt wirklich systemweit in jeder Anwendung automatisch verfügbar.
Ja, das ist ein Unterschied. Das glaube ich sofort, ja.
So, und das Zweite ist, es ist ja auch nicht nur, dass dir Texte zusammengefasst werden, weil du jetzt auf einer Webseite bist oder eine Mail hast und sagst, zeig mir mal jetzt den Inhalt, sondern du kennst vielleicht, wenn du die Mail-App aufmachst, dann siehst du eine Vorschau. Und heute ist die Vorschau die ersten drei Zeilen einer Mail. Sehr geehrter Volker, ich habe das überhaupt und keine Ahnung. Worum geht's denn da? Ich muss draufklicken.
Ja, das geht schneller. Das geht besser, klar.
Kriegst du gleich eine Zusammenfassung. Worum geht's da? Ja. Und kannst vielleicht schneller entscheiden, gehe ich rein oder lasse ich's.
Okay. Ja gut, also da fallen einem schon Anwendungsfälle ein, wo das Bequemlichkeit steigert und damit auch Anwendbarkeit erhöht. Lass uns mal auf die Sicherheitsmechanismen gucken. Du hast es schon kurz gestreift, aber vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Das interessiert uns ja gerade alle bei fast allen Gen-AI-Anwendungen. Was ist mit der Sicherheit und der Konformität zu den europäischen Anforderungen?
Also was ich an der Stelle, ich meine, Apple und die EU sind ja quasi, ich sage jetzt nicht auf Kriegsfuß, aber die sind ja quasi so ein bisschen aneinander geeckt. Es gab ja so einen Satz wie, wir bringen die AI erst in Europa, wenn viele, viele Dinge, die für uns unklar sind, aus Sicht von Apple geklärt sind, welche Dinge das sein sollen. ist manchmal fraglich, wenn man nämlich überlegt, dass ja Google sein Gemini mit den aktuellen Pixel-Modellen ja auch einfach mal so direkt in mehreren Sprachen auch nach Europa bringt. Was Datenschutz angeht, haben die das sehr ausführlich formuliert. Das fand ich so auch für den Privatanwender extrem, wenn man sich damit beschäftigt, durchdacht. Natürlich wird die Praxis zeigen, wie safe das dann in Natura ist, wenn es mal mit Masse befüllt wird, mit Massen an Daten. Aber das, was sie da als Architektur vorgestellt haben, als Dokumente veröffentlicht haben, als White Paper veröffentlicht haben, das ist schon ziemlich vielversprechend. Und auch das, was sie bisher in den Betas ausrollen, sieht auch so aus, ob sie das halten, was sie versprechen. Wo ich momentan noch so ein bisschen mit mir selbst hadere, ist, ich habe ja gesagt, ich habe Apple Intelligence bei mir aktiviert. Gut, das ist kein offizieller Weg. Man muss da ein paar Sachen umstellen und ein paar Sachen tun, damit Apple Intelligence in Deutschland testbar ist. Aber wenn ich jetzt mal drüber überlege, es gibt ja Firmen, die haben sowas wie KI-Policies. Was will ich denn machen? Was darf man in einer KI verarbeiten und was nicht? Dann möchte man vielleicht auch als Firma steuern, welche Daten gehen denn überhaupt in die KI hin, egal wie sicher die ist. Man möchte vielleicht nicht, dass, was weiß ich, der Geschäftsbericht, bevor er veröffentlicht wird, von Apple Intelligence zusammengefasst wird in den US-amerikanischen Raum. Ja? Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, nicht jeder hat auch Zugriff darauf. Aber wenn, man muss ja darauf auch eine Antwort haben. Das Schöne daran ist, Apple macht das steuerbar. Also du kannst als Administrator von firmeneigenen Geräten sagen, kein Apple Intelligence, kein Private Cloud Compute, also keine Schreibtools, das kannst du ausschalten. Das setzt aber nicht nur voraus, dass Apple das anbietet, was sie tun, das setzt auch voraus, dass die Verwaltungslösung, die eine Firma einsetzt, diesen Haken anbietet, und zwar jetzt. Ich kann ja jetzt auf meinem Gerät Apple Intelligence testen. Also rein theoretisch könnte ich jetzt firmeneigene Dokumente über Apple Intelligence zusammenfassen lassen. Ob ich das darf, ob das in Ordnung ist.
Kann ja keiner wissen.
Ja, aber der Administrator kann Stand heute in der Sekunde nur wenig machen, weil die Kommunikationsparameter zum Abschalten, die gibt Apple zwar, aber die MDM-Hersteller haben das nur in Teilen implementiert. Das heißt, ich habe da momentan so ein bisschen Blindflug. Also aktuell sollte man schon als MDM-Administrator gucken, wer nutzt eigentlich iOS 18.1 Beta, da ist nämlich Apple Intelligence drin, und da vielleicht mal einen Blick drauf haben. Und sobald die MDM-Hersteller ihr Befehlsset auch mal anpassen, ihre Konfigurationsmasken, dass man vielleicht erst mal abschaltet, bis man geklärt hat, dürfen die Anwender das, welche Anwender dürfen das, bis man die Anwender auch daran, ich sage jetzt mal organisatorisch hingewiesen hat, was darfst du mit diesen Werkzeugen denn tun? Weil für mich ist das ein Schalter. Für mich ist das ein Schalter und für die anderen ist das vielleicht, keine Ahnung, der größte Datenabfluss, den man vielleicht auch, wenn es nur organisatorisch ist, erleiden könnte.
Ja, dringend erforderlich, um es wirklich im B2B-Kontext anzuwenden, würde ich mal vermuten. Weil wenn wir auf unserer Kundschaft, wenn man da hinguckt und wir reden mal ganz allgemein über GenAI, dann ist das Thema, wo gehen die Daten denn hin, wo findet es in Modelle Eingang, wo werden die gespeichert, bleiben die europäisch, bleiben die bei mir im Haus. Das sind schon Hürden, über die man am Ende in der Regel irgendwie wegkommt, aber schon mit viel Mühe und Not. Und gerade bei der zentralen Steuerung ist es ja auch wirklich schwierig. Ich kann ja jede Verantwortliche verstehen, die da sagt, boah, vielleicht warte ich erstmal noch mal ein bisschen, bis die Regelungen klar und deutlich sind. Dann gucke ich noch mal auf den EU-AI-Act, was da auf mich zukommt. Ich meine, das ist jetzt ja gut absehbar. Und daraus ergibt sich so allerhand an Regelungsbedarf. Und das muss halt auch organisatorisch und technisch unterstützt werden. Da wäre meine Vermutung von Anfang an ja gewesen, da kann man es mit einer offenen Plattform wie den Google-System vielleicht dann noch ein schwieriger zusammenhalten und steuern als bei einem tendenziell sowieso eher geschlossenen System wie Apple. Passt ja auch in etwa zu dem, was du gesagt hast.
Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was Google mit Gemini an Konfigurationsparameter mitgibt. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, was man da ein- und ausschalten kann. Aber die Empfehlung kann man wirklich jedem mitgeben, nicht erst damit beschäftigen, wenn das Produkt verfügbar, offiziell und in den Regalen steht, weil irgendeiner hat sich das vielleicht noch nicht mal in schlimmster Absicht installiert. Einfach mal einen Blick drauf behalten und sich mit beschäftigen. Ja. Frühzeitig.
Macht ihr das systematisch bei euch? Oder solche Technologien frühzeitig anzugucken, oder liegt das jetzt daran, dass du einfach auch ein riesiges Interesse am Thema hast?
Ich wollte gerade sagen, dass du ein riesiger Nerd bist, jetzt fast sagen können, nein, Spaß beiseite.
Nein, würde ich doch nicht tun.
Kommt drauf an, ob man das als Beleidigung versteht oder nicht, aber anderes Thema. Dadurch, dass wir halt die App-Entwicklung machen für den Konzern und sowohl Endkunden-Apps als auch interne Apps auch dahingehend validieren, funktionieren die mit den neuen Betriebssystemen. Wir wollen ja auch keine Überraschung haben, dass wenn Apple ein Betriebssystem release, dass da irgendwas nicht geht. geschweige denn vielleicht auch noch irgendeine Kunden-App sich komisch verhält. Dementsprechend haben wir ich sag mal, in der Geräteflotte alle Betas, die zur Verfügung stehen, auch im Zugriff. Und weil Apple Intelligence mittelfristig sich auch durch Anwendungen erweitern lässt, sodass man Apple Intelligence als Anwendung Daten bereitstellen kann, haben wir uns natürlich auch gesagt, wir schauen uns das einfach mal an. Das ist in der Beta-Stand heute noch nicht drin. Aber darum haben wir uns auch gesagt, wir müssen nicht warten, bis irgendwann mal Apple Intelligence nach Deutschland kommt. Wenn wir heute schon was machen können, damit unsere Anwendungen da vielleicht eine Rolle spielen können, dann schauen wir uns natürlich frühzeitig den Technologie-Stack an. Und darum haben wir es bei uns installiert und uns damit beschäftigt.
Okay. Jetzt haben wir noch ein paar praktische Ideen und Erkenntnisse ja schon gestreift. Gibt es denn sonst noch was, was du bei der Auseinandersetzung mit der Technologie aufgesammelt hast und von dem du denkst, das könnte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein?
Eine
so
Frage,
Sonstiges sozusagen?
So Sonstiges. Also was mir bei Sonstiges einfällt, ist, worauf man, wenn man nochmal auf was achten möchte, ist die Wahl der Geräteflotte. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Apple hat jetzt ja, glaube ich, am 9. September wieder zum großen Event für iPhones eingeladen, dass man mal guckt, welche Geräte werden vorgestellt und welche Geräte bleiben vielleicht, ich blicke jetzt ganz besonders auf sowas wie ein iPhone SE, im Sortiment, weil nicht alle Geräte, die ich heute im Laden kaufe, sind perspektivisch nach heutigem Kenntnisstand kompatibel zu Apple Intelligence. Das heißt, wenn du heute als Firma hingehst und sagst, ich kaufe 20.000 iPhone SE, nächstes Jahr machen wir Apple Intelligence, dann machst du gar nichts, nämlich nach heutigem Kenntnisstand kannst du zwar 20.000 iPhones kaufen, freut sich bestimmt auch der Konzern aus Cupertino. Nur nach aktueller Ankündigung läuft auf einem iPhone SE einfach kein Apple Intelligence. Du brauchst da schon mehr so ein iPhone 15 Pro, ein iPhone 15 Pro Max oder ein iPad mit M-Prozessor oder einen Mac mit M-Prozessor. Was bei den Macs nicht so schwer ist, weil die werden ja seit Jahren jetzt schon mit M-Prozessoren verkauft, ist halt beim iPhone, finde ich, ein bisschen schwierig, einem Kunden zu erklären, wie du hast vor einem halben Jahr ein Handy gekauft, läuft halt nicht drauf. Tut uns leid, das kennt man so aus Cupertino nicht. Das heißt, wer sagt, okay, AI ist für mich so das Züngeln an der Waage, ich entscheide mich jetzt für Apple-Geräte, sollte halt auch gucken, dass er auch zumindest nach heutigem Kenntnisstand kompatible Geräte entwirbt.
Wunderbar, das ist ein schöner Tipp zum Ende. Marc, ich danke dir für deine kenntnisreichen Kompetenzen und auch praktischen Einsortierungen. Und wir haben darüber hinaus noch vieles andere gelernt. Wir haben gelernt, deine Bilder fangen mit Hieroglyphen an. Also zumindest so, wenn du dir mit Hand malst. Marc, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, die Zeit aufgewendet hast und unseren Zuhörern und Zuhörer ein paar Erkenntnisse aus deinem unmittelbaren Kontext mitgeteilt hast.
War mir eine Freude. Danke dir.
Ich möchte noch verweisen auf unsere IT-Tacheles Landingpage www.adesso.de/podcast, wo man diese Folge, alle anderen und Videotipps und Literaturempfehlungen findet. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.